Eine sehr ungewöhnliche Text. Ich muss was hier dazu zuerst erklären. Da war für vielleicht 5 Jahre eine Bibelwoche zu Thema Hiob. Und von allen Himmelsrichtungen habe ich Anrufe gekriegt, kommen Sie zu uns, Kapitel 9 auszulegen. Ich habe das dann angeguckt und ich habe gut verstanden, warum Sie mich angerufen. Denn das ist der härteste Angriff gegen Gott, die je in die Geschichte gemacht war. Härter als jeder Atheist Gott angreifen kann, weil soll man ernst nehmen, was ein Atheist gegen Gott sagt? Er glaubt nicht an Gott. Wenn er greift an, was er glaubt nicht da ist, das ist nicht ernst zu nehmen. Dieser Angriff kommt aber von einem großen Glaubensknecht, von Hiob. Und dieser Text hat mich gezwungen, buchstäblich gezwungen, in die Tiefe mit meinem Herrn zu gehen, um das zu verstehen. Und ich bin ungeheuer dankbar darüber. Denn aus diesem Text kommen wir wirklich zu ein neues und tiefes Verständnis unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Hiob 9. Hiob antwortet und sprach, ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust mit ihm zu streiten, so kann er ihn auf 1000 nicht eins antworten. Gott ist weis und mächtig. Wen ist je gelungen, der sich gegen ihn gestellt hat? Er versetzt Berge, ehe sie es innen werden. Er kehrt sie um in seinen Zorn. Er bewegt die Erde von ihrem Ort, dass ihr Pfeile zittern. Er spricht zur Sonne, so geht sie nicht auf und versiegelt die Sterne. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den Wagen am Himmel und den Orion und den 7 Gestirn und die Sterne des Süden. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu sehen sind. Siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich's gewahr werde und wandelt vorbei, ohne dass ich merke. Siehe, wenn er wegrafft, wer will ihn wehren? Wer will zu ihm sagen, was magst du? Gott wehrt seinem Zorn nicht. Unter ihn müssen sich beugen die Ohrkräfte, die Helfer Rahabs. Wie sollte denn ich ihn antworten und Worte finden für ihn? Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihn doch nicht antworten, sondern ich müsste um mein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufen, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir in Wettersturm und schlägt mir viel Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt? Er hat sie. Geht es aber um Recht? Wer will ihn gewähren? Wäre ich gerecht, so müsste dich noch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so werde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig, ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben, es ist eins. Darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Wenn seine Geißel plötzlich tötet, so spottet er über die Verzweiflung der Unschuldigen. Er hat die Erde unter gottlose Hände gegeben und das Antlitz ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer anders sollte es tun? Liebe Brüder und Schwestern, das ist hart. Und wir wollen jetzt im Sinne Hiob in die jetzige Lage, in welcher sie besteht, beten aus Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schauend sehe? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, was steckt hinter dieser ungeheuer harte Angriff von Hiob? Wer das Hiob-Buch gut kennt, weiß, dass Gottes Staatsanwalt, der Satan, hat die Erde gestreift und kommt in Gespräch mit Gott über Hiob. Und Gott sagt, schau mal, mein Hiob, mein Knecht, der ist gehorsam, ein frommer Mann.
Der Satan sagt, sicher, sicher ist er gehorsam und fromm. Er hat alles. Er hat eine gute Ehe, gehorsame Kinder, er ist reich und angesehen. Deswegen ist er fromm. Aber der Ankläger, nicht wahr? Wenn wir das wegnehmen von ihm, dann schauen wir, wie fromm er bleibt. Und Gott geht in diese Wette ein. Er sagt, gut, Satan, du kannst alles tun, was du willst an meinen Knecht. Eines habe ich nicht, sein Leben nehmen. Sein Leben gehört mir. Und ich kann euch sagen, Satan ist ein sehr fester Mitarbeiter. Im übelsten Sinn hier. Er geht sehr schnell an der Arbeit, kann ich euch sagen, aber sehr schnell. Und in kürzester Zeit hat Hiob alles verloren. Seine Frau läuft ihn davon, die Kinder sind hin, sein Reichtum ist hin, seine Gesundheit ist hin, er trägt die Zeichen der Unreinheit, Beule über seinen ganzen Körper. Und am schlimmsten sind seine frommen Freunde, die kommen täglich zu ihm und sagen, Hiob, was hast du gemacht? Gott schlägt dich, du hast was Böses gemacht. Und da entsteht ein Dialog. Wie wir sehen am Schluss, Gott gibt Hiob Recht gegen seine Freunde, aber das antwortet nicht die Frage von heute. Gott gibt Hiob nicht Recht gegen ihn selbst, gegen Gott selbst. Hiob geht in die letzte Tiefe der Erbsünde, aber in die allerletzte Tiefe. Und gerade durch diesen Text, was passiert? Was Hiob tut, ist, was häufig in der modernen Theologie passiert, in umgekehrter Form. Er entzweit das Gottesbild, das Gottesverständnis. In der modernen Theologie wird das häufig der Fall, dass man redet über die Liebe, die Gute, der süße Jesulein, aber der brennende, eifende, richtende, gerechte Gott, der nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament in Offenbarung auch vorhanden ist, den wird man sehr schmal schreiben. Hier ist eine Entzweiung unser Gottesverständnis. Auf einer Seite ist Gott Liebe in menschlichem Sinn wirklich, nach unser Wunschbilde gemacht, der liebe, gute Jesulein, der Barmherzige, der Nette. Aber wenn es geht um die Wiederkunft Jesu, wenn es geht um sein Schwert, wenn es geht um seine Macht, um sein Richtermacht, um seine Gerechtigkeit, das kommt viel, viel zu schmal, viel, viel zu kurz. Bei Hiob geht es genau umgekehrt, genau umgekehrt. Er entzweit auch das Gottesbild, aber genau umgekehrt. Gott ist übermächtig. Glaub an Gott, den Vater, den Allmächtiger. Hiob hat kein Problem mit das. Gott ist übermächtig. Er ist so übermächtig, dass Gott bei ihm vorbeiwandelt, ohne dass er das merkt. Man würde denken, das ist Trost. Psalm 139. Gott ist immer bei ihm. Ja, für Hiob ist es kein Trost, sondern genau umgekehrt. Es ist Anfechtung und Not, weil Gott schlägt ihn nach Hiobs Verständnis. Gott ist übermächtig. Auf die andere Seite ist Gott ungerecht, ohne Liebe und ohne Barmherzigkeit. Eine genaue Entzweiung des Gottesbild entgegengesetzt zu der Entzweiung der Gottesbild, die häufig in der modernen Theologie vorkommt. Ich sage euch als schriftgemäße Pfarrer, die zentrale Auftrag, das wir haben, ist das gesamte Gottesverständnis, das gesamte Bibel einheitlich zu predigen. Und das ist nicht leicht. Alten Testament, Neuen Testament ist der gleiche Gott, der gleiche Wirklichkeit. Ein Gott der Liebe, ein Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott des Gerichts, ein Gott des Eifer, ein Gott der Barmherzigkeit und Gott der Hingabe. Alles das gehört zusammen, im Alten wie im Neuen Testament. Hiob machte 5 Kritiken gegen Gott, die so haarsträubend sind. Die so haarsträubend sind, dass Friedrich Nietzsche, der schrecklichste Gotteslästerer des Ende des 19. Jahrhunderts, sogar Nietzsche, hat von dieses Bibel gestohlen und seine härteste Kritik gegen Gott direkt aus Hiob genommen, direkt aus der Bibel. So hart ist diese Kritik. Nebenan Nietzsche hat eine wunderbare Glaubensgedicht geschrieben mit 18 Jahren. Das sollt ihr nachgucken. Der war gläubig mit 18 Jahren. Sünde gegen den Heiligen Geist, nicht wahr? 5 Kritik von Hiob. Das erste, Gott hört mich nicht in mein Not. Kann man Härte gegen Gott was sagen? Ich bete in mein Not. Er hat Not, jede Not, physisch, geistig, seelische Not. Er betet, er redet zu Gott. Das ist Reden, Beten mit Gott. Und Gott hört ihn nicht. Denk mal, wenn Hiob recht hätte, wie das wäre. Die Jaffin ist geschlagen. in Not. Er betet zu Gott und Gott hört ihn nicht. Der schläft oder ist irgendwo weg, so wie bei der Baal-Götzen, wie der Kampf mit Elia. Schrei lauter, denn Gott, vielleicht schläft er, eure Götze. Hiob stellt hier der Gott Israel, der lebendige Gott, auf die gleiche Stufe wie ein toter Götze. Wenn man zu ihm betet, er hört nicht. Das ist das Erste. Zweitens. Er schlägt mich ohne Grund. Er hat keinen Grund, mich zu schlagen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist Erbsünde. Ich werde urteilen, was recht ist. Ich mache mich zum Richter über Gott. Ich weiß, dass ich in Ordnung bin und ich weiß, dass er deswegen in Unordnung ist. Ich urteile über Gott. Er schlägt mich ohne Grund. Ich bin der Fromme, der Gute, der Gerechte. Und dieser böse Gott, der geht los gegen mich und dann noch weiter. Hiob beteuert seine Unschuld. Wir denken an Pontius Pilatus. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das kann er nicht. Er hat die Macht, immer Jesus zu befreien. Und das tut er nicht. Und ist zutiefst schuldig an der Tod Christi. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich bin der Unschuldige, der gute, liebe, treue Knecht Hiob. Und was bei Gott habe ich verdient? Der schlägt mich ohne Grund und bleibt hart gegen mich. Etwas fehlt bei diesem Gott, nicht bei mir. Das Problem fängt nicht bei mir an, sondern bei ihm. Das nennen wir Erbsünde. Wir stellen uns an Gottes Stelle. Wir werden die Allmächtige. Wir richten über Gott. Das ist Adam und Eva. Das ist absolut Verlorenheit. Und das sollen wir nicht verharmlosen. Wer das tut, wer Gottes Gerechtigkeit in Frage stellt, wehe den. Wer hat uns das gesagt? Paulus im Römerbrief. Wehe uns, wenn wir hinter Gottes Gerechtigkeit fragen und uns selbst zu Gerechte machen. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, wer wir sind, wie verloren wir sind. Aber das wird kommen. Geht er noch tiefer? Oh mein, das ist aber wirklich unmöglich, was dieser Mann sagt. Schau mal, was der vierte Anklage. Und das steht in unserer Bibel. Das zeigt, wie ehrlich unsere Bibel ist, wie wahrhaftig unsere Bibel ist, dass so ein Text in unserer Bibel steht. Er kündigt das doppelte Bund, ein Israelit mit Gott. Denn der Herr ist Herr des Lebens und er ist Herr der Gerechtigkeit, Tora, die fünf Bücher Mose. Hiob sagt, ich will nicht mehr leben. Nicht, weil ich mich selbst umbringen will, sondern ich will nicht mit so einem Gott leben. Und Gott selbst, die Urheber des Gesetzes, ist ungerecht. Wir haben hier einen Richter. Wie wäre das sein, wenn die Urheber unserer Gesetze ungerecht werden? Dann können wir die Gesetze überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Denken Sie, was für Logik dahinter steckt. Wenn der Urheber des Torahs selbst ein verspottender Tyrann ist, und das ist, wie Hiob hier ihn darstellt, ein verspottender Tyrann, Macht macht Recht bei ihm, dann wer soll an dieses Gesetz halten? Er selbst hält nicht an dieses Gesetz. Das geht aber viel, viel, viel zu weit. Und dann geht er in die letzte Stufe der Verlorenheit. Und das war Nietzsche. Nietzsche sagt, wenn es ein Gott gibt, dann ist dieser Gott ein Sadist. Das hat er aus Hiob gestohlen. Aus der Bibel hat er seine Argumente gestohlen. Denn Hiob sagt hier, das ist nicht, was ich sage, sondern was Hiob sagt, er spottet über die Verzweiflung der Unschuldigen. Das bedeutet, Gott ist ein Sadist. Das bedeutet, Jaffin liegt da im Bett mit Krebs. Er schreit Tag und Nacht. Und was tut Gott nach Hiobs Bild? Schau mal, Jaffin, jetzt haben wir ihn endlich. Jetzt können wir gut leiden. Ja? So ist Hiobs Gottes Bild. Na, was ist das? Das ist Sadismus. Ihr werdet denken, ja, warum kommt Jaffin so ein Text hier auszulegen? Ich habe diesen Text nicht gewählt. Die steht in der Bibel und mir dieser Text ist gegeben von vielen Himmelsrichtungen und ich bin dankbar. Denn dieser Text muss geantwortet werden und kann nur geantwortet werden im gesamtbiblischen Rahmen. Und ich werde das jetzt mit 9 zentralen Punkten tun. Ich bin nicht für diese 1-2-3 Methoden. Das ist Boxermethoden. Eins mit der linke, eins mit der rechte und dann so. Ja. Hier dauert es noch länger. Hiob gehört eine tiefe und große biblische Tradition. Wisst ihr, welche Tradition das ist? Der Tradition des Leidensknecht. Auf Hiob wird angeheftet die schwerste Leiden, die wir vorstellen. Denkt mal, jeder von euch, wenn das mit euch passieren würde. Ihr verliert Haben gut, das ist nicht so wichtig. Ihr verliert die Kinder. Das ist wichtig. Der Frau haut davon ab. und sagt, mit so einem Mann will er nichts zu tun haben. Dazu ist die ganze Gesundheit hin. Und dann am schlimmsten kommen fromme Leute von der Gemeinde hier und sagen, was hast du gemacht, dass Gott dich schlägt? Na, wer von euch würde das auf die Dauer ertragen könnte? Aber keiner. Es ist schlimm. Er leidet körperlich, geistig, seelisch. Dein ganzes Wesen ist nur Leiden. Und unter dieser großen Last bricht er zusammen. Nicht im Sinne ein Nervenzusammenbruch, sondern ein seelisch-geistlicher Zusammenbruch. Geistlich. Und sagt, nein, mit diesem Gott habe ich nicht mehr zu tun. Ich kündige meinen Bund mit diesem Gott des Bundes Lebens und der Bunde Gerechtigkeit. Der lebendige Gott ist ein ungerechter Gott. Er kann diese Last auf die Dauer nicht tragen und ertragen. Zweite Glied in dieser Gottesknecht, Jeremia. Jeremia ist für die Jude, und ich bin auch Jude, ein Jude hört niemals auf, Jude zu sein. Jeremia ist der Leidensprophet Israel. Nicht nur wegen sein Klagelieder, sondern wegen sein ganzes Dasein. Haben wir 25-Jährige, bestimmt viele, Hände bitte zeigen, 25-Jährige unter uns. Oh, ein ganz, so ihr seid die Jeremias jetzt. Gott kommt zu dir mit 25 Jahren und sagt, du wirst mein Prophet sein und du wirst Gericht verkündigen gegen mein Volk. Und was antwortest du? In gute prophetische Tradition an, nicht ich. Ich bin zu jung. Mose sagt, ich bin zu alt, und Jeremia sagt, ich bin zu jung. Die Propheten wollen nie damit zu tun haben. Die wissen, was das bedeutet. Aber Gott sagt, ehe du in Luther Leib warst, habe ich dich als mein Prophet bestimmt. Und ist gezwungen. Da ist kein richtiges Arbeitsverhältnis hier, Gott zwingt. Und Jeremia muss Tag und Tag und Jahr an Jahr das Gericht verkündigen über Israel. Sogar zu Kindern auf die Straße. Zwar freche Kinder, aber trotzdem Kinder seines Volkes. Dass ein Feind aus dem Norden, mit der Zeit wird bekannt, die Babylone, die Chaldee, wird kommen und Israel zerschmetten. Dass das Volk in Exil geworfen, die Frauen vergewaltigt, die Männer geschlagen werden, der Tempel verwüstet, dass kein Stein übrig bleibt. Und Jeremia bricht zusammen. Geistlich. Er sagt, ich kann es nicht mehr. Ich bin nicht mehr dein Prophet. Ich kündige. Aber Gott akzeptiert das nicht. Es gibt keine Kündigungsfrist oder Kündigungsschutz oder was man will bei Gott. Er sagt, du bist mein Prophet und du bleibst Prophet. Jeremia sagt, ich kann das nicht mehr tun. Das ist mein Volk. Ich liebe dieses Volk. Deswegen ist er Prophet, weil er liebt sein Volk und er liebt Gott. Er bricht zusammen und sagt, nein. Aber Gott sagt, du bleibst. Ehe du in Mutterleibe warst, bist du mein Prophet und du bleibst mein Prophet. Und dann sagte uns unsere Schriftlesung für heute, der Herr, das ist eigentlich vor Jeremia, ist dieser Herr vorausgesagt von Jesaja, einer Gottesknecht wird kommen. Und dieser Gottesknecht kam dann und auf ihn war geheftet das ganze persönliche Leiden von Hiob, gefoltert von den Römern, psychisch gefoltert von seinem Volk und total in Stich gelassen von seinen Jüngern. Nennen wir die Sache bei Namen. Eine persönliche Leiden, sondergleichen, denn er starb am Kreuz, ohne Betäubungsmittel, die barmherzloste Tod, die man überhaupt erleben kann, Kreuz. Total in Stich gelassen von allen. Und Gott heftet auf ihn nicht nur die tiefste persönliche Leiden, sondern die tiefste völkische Leiden, denn er trug der Schuld und Sünde mein Volk Israel, und die geht sehr tief. Und er trug die Schuld und Sünde die christliche Gemeinden, und die geht noch tiefer, durch 2000 Jahre in Gottes Versagen, in Verflachung, in Irrlehre und so weiter. Und Judenhass und alles Mögliche. Das trug er auch, und er trug die ganze Leiden, nicht nur mein Volk, sondern die ganze Welt. Und die ganze Versagen sein Junge. Und er trug das und er trug noch viel mehr. Er trug die ganze Sterben der Schöpfung, die Dunkelheit über das Land. Die ganze Gottesferne, alle Menschen, alle Zeiten. Und dieser Gottesknecht bricht nicht zusammen, nur zeichenhaft körperlich, in wen das Kreuz zu schwer für ihn ist. Er ist geschlagen die ganze Nacht, schläft nicht, er ist nicht von großer Gewucht. Aber geistlich geht Jesu ein klarer und gerader Weg
mit die schwerste persönliche Leiden, die je ein Mensch gehabt hat, mit die schwerste völkische Leiden, mit die ganze Leiden und Schuld, die ganze Welt von our Beginn zu Ende. Und er geht klar und gerade bis ans Ziel. Und es ist über die Versagen von der große Hiob und der Versagung der große Jeremia, dass wir fingen an zu merken, wer Jesus Christus wirklich ist. Die ungeheure Kluft zwischen die größten Menschen und Gott selbst, denn er kommt von oben. Johannes der Täufer verdeutlicht das. Der allergrößte, letzte Prophet. Ich bin nicht würdig, in den Dreck für dir, die Riemen deiner Schuhe zu binden. Und das wird hier gezeigt, durch Hiobs Versagen, wie durch Jeremias Versagen, wer dieser Christus wirklich ist. Er kommt von oben, aber er kommt unten zu uns als wahrer Mensch auch. Zweitens, ich halte das Menschwerden Christi, sein Lehre, sein Leben und sein Kreuz als ein persönlicher Brief, eine persönliche Antwort an Hiob. Es gibt viel andere Gründe, warum Jesus Mensch geworden ist, warum er uns so lehrt und warum er stirbt am Kreuz. Aber ich halte unter anderem, und das ist keine unwichtige, sondern ein sehr zentrale, das ist eine direkte Antwort Jesus an sein Knecht Hiob. Denn, was sagte Hiob über sein Gott? Er sagt, dieser Gott ist übermächtig, sein Macht ist gegen mich, er ist ungerecht und unbarmherzig. Und was tut Jesus? Er entäußert seine ganze Macht. Wird geboren in ein Stall, lebt in Armut und Demut und Selbsthingabe und wird gekreuzigt und geschmachtet am Kreuz. Absolut ohne Macht, wenn er 12 Legionen Engel hat, wenn er Vollmacht Gottes hat. Er entäußert diese ganze Macht. Und was tut er mit dieser ganzen Macht? Er verwandelt diese Macht. Diese Macht wird nur geäußert in Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Eine genaue Antwort, genau treffende Antwort auf Hiobs Ruf. Gott ist barmherzlos, Gott ist übermächtig und sein Macht macht Recht. Er ist ein Tyrann, ein Sadist gegen mich. Jesus entäußert diese ganze Macht und gibt sich ganz und gar für uns. In Liebe, in Demut, in Barmherzigkeit. Das ist nicht der Bild der wiederkommende Jesus. Ich will nur, dass ihr das versteht. Jesus kommt wieder mit Vollmacht. Mit einem Vollmacht des Schwertes, wie es steht in Offenbarung 19. Aber das ist die erste Ankunft Jesu und die erste Ankunft Jesu ist eine direkte Antwort auf Hiob. Drittens. Hiob hat nicht nur Unrecht, er hat manchmal in sein Unrecht teilweise Recht. Er hat Recht, dass Gottes Gerechtigkeit unbegreiflich für uns ist. Er hat aber Unrecht zu behaupten, das ist unbegreiflich, weil die Gerechtigkeit gegen uns ist. Was unbegreiflich ist, ist, dass die Gerechtigkeit so für uns ist, weil wir das nicht verdient haben. Er hat Recht, diese Gerechtigkeit, ich verstehe Gottes Gerechtigkeit nicht, die ist viel zu tief und viel zu gut für uns. Aber es ist nicht gegen uns, sondern die ist ganz und gar für uns. Was ist Gottes Gerechtigkeit?
613 Gebote und Verbote im Alten Testament. Der erste habe ich gut gelernt mit der Zeit. Mehret euch. Wie weiß ich das gut? Weil der erste Brief, den ich gekriegt habe im Pfarramt war, Herr Pfarrer, Dr. Jaffin, Ihr Gehalt wird gekürzt, ich glaube 250 Mark, Mannsheim ist unter 2500 Leute gekommen, deswegen, 3 Tage im Amt kriege ich so einen Brief, ja? So was tue ich? Ich kämpfe mit der Bibel. Erste Gebot, mehret euch. Die Leute kommen zu Taufgesprächen, zu Traugesprächen. Ich sage dem alle, was ist der erste Gebot in der Bibel? Die haben gedacht, du sollst kein Gott neben mir haben. Nein, die allererste. Mehret euch, habe ich gesagt. Mehret euch, ja? Und es hat genutzt. Es hat genutzt, ja? Letztes Jahr habe ich einen Brief von der Oberkirchenrat gekriegt. Mein Gehalt wird gehürzt mit Inflation. Ich glaube, 350 Mark gehört, erhöht. Weil Mannsheim über 2500 geworden ist, ja? Praktische Theologie. Ja? Aber 2 Propheten kommen, gerade unser Jeremia und Hesekiel, und sagen, diese Gerechtigkeit ist Lippenwerk für euch geworden. Es sind äußere Tun, aber nicht in die Tiefe. Eine wird kommen, das bis ins Herzen, bis ins Wesen hineinzubringen, zu schneiden bis in dein Wesen. Und dann kommt Jesu mit seinen Bergpredigt.
Der Bergprediger ist sehr schlecht ausgelegt unter uns heutzutage. Der Bergprediger ist ein Satz. Alles sonst ist Umrahmung und Verkleidung. Dieser Satz wiederholt sich. Selig sind die reines Herzens, das bedeutet, selig ist, der ein vollkommenes Wesen hat. Und die letzte Satz in die fünfte Kapitel Matthäus, ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Alles sonst ist Nebensache. Wenn Gott verlangt Vollkommenheit, dann das alles andere ist Nebenmusik, Begleiterscheinung. Bergpredigt ist dieser Einsatz. Gott verlangt, und das war unser Thema gestern Abend, Vollkommenheit. Absolut Vollkommenheit, sonst können wir für ihn nicht bestehen. Liebe Brüder und Schwestern, ist das eine Gerechtigkeit, die wir begreifen können und erfüllen können? Und Gott erlangt diese Vollkommenheit am Kreuz für uns, in wen der absolut Gerechte starb für Unschuldige. War kein böser Gedanken, kein böses Wort, kein böses Tun in ihn. Und dieser geht den Todesweg als Gotteslästerer, wenn es selbst Gott ist, an unsere Stelle. Ist das gerecht? Wir haben hier einen Richter. Wenn er so eine Gerechtigkeit aussprechen würde, Tag um Tag, dass die Unschuldige anstelle die Schuldige bestraft werden, wie wäre das bei uns ausschauen? Wir können das überhaupt nicht begreifen. Aber Jesus ist nicht nur in diesem Sinn unschuldig, sondern bis ins Herz, bis in sein ganzes Wesen hinein ist Jesus vollkommen. Das ist eine Gerechtigkeit, die ich nicht begreifen kann. Ich ende jeden Karfreitag Gottesdienst nur mit der Aussage, Herr, wir sind Dreck. Luthers lieblingste Wort nebenan, Dreck. Johannes der Täufer, Dreck, in den Schlamm für dich können wir dich nicht stehen. Ich verstehe nicht, warum du so lieb bist. Ich habe es nicht verdient, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin. Bin ein absolut verlorener, verdreckter Mensch. Und du gehst am Kreuz für mich an meine Stelle und nimmst mein Gericht. Das ist eine Gerechtigkeit, die wir überhaupt nicht begreifen können. Hiob hat ganz und gar recht. Wir können Gottes Gerechtigkeit nicht begreifen. Aber er hat Unrecht. Diese Gerechtigkeit ist nicht gegen uns, sondern die ist so für uns, dass sie scheint uns total ungerecht zu sein. Und wer hat ihn zum Tod verurteilt? Die höchste Gerechtigkeitssysteme, die die Welt je gesehen hat. Das jüdische heilige Gesetz, ausgelegt von Schriftgelehrten und Pharisäern, und der römische Gesetzgebung, die Grundlage unser eigenes Zivilrecht. Die höchste Gerechtigkeitssystem, die die Welt je gesehen hat, hat Gott zum Tod verurteilt. Das sage ich immer zu meinem Sohn, der jetzt Jura studiert. Vorsicht mit dieser Gerechtigkeit. Vorsicht. Können wir das begreifen? Nein. Wir können uns nur verbeugen und danken und sagen, Herr, ich verstehe dich nicht, du bist viel zu gut für mich. Ich kann dir nur loben und preisen und danken, dass du so bist. Ich würde nie in deiner Lage so gehandelt. Ich werde viel mehr wie Hiob und Jeremia gehandelt und ich bin noch geringer in diesem Sinn als beide. Viertens. Hiob zeigt die Tiefe seiner Schuld, gerade in wen er sein Unschuld beteuert. Wer von euch betet gerne die Psalmen, wo ihr eure eigene Unschuld beteuern und sagen, immer denken an die Schwiegermutter oder jemand anders, der schuldig ist, soll ein bisschen Gedanken hier machen. Ich bete nur diese Psalmen in messianischer Sinn. Nicht ich bin der Unschuldige, sondern er ist der Unschuldige. Alle Psalmen sind messianisch in ihrem Kern, wie Luther in sein allererstes Buch vor der Reformation uns zeigt. Leider die moderne Theologie versteht das nicht, weil sie viele nicht verstehen. Denn eine Verwissenschaftlichung von Gott bedeutet eine Vermenschlichung von Gott, dass wir Gott in unser eigenes Wunschbild schaffen. Gegen das zweite Gebot nach Mose, du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Wer beteuert sein Unschuld für Gott, hat das letzte Gericht über sich selbst ausgesprochen. Denn er macht Gott zu ungerecht und ich zu der Gerechte. Aber Gott vergibt ihn trotzdem. Er hat sein Gericht getragen am Kreuz. Was ist Kreuz? Verflucht ist der, der am Holze hängt. Das ist Gericht. Er trug unser Verdammnis an unsere Stelle. Fünftens. Hiob steht in einer sehr tiefe biblische, jüdische Tradition, der Dialog mit Gott. Bitte, unsere Frömmigkeit ist nicht, aber Herr, du hast es getan, deswegen nehme ich das an. Amen. Das ist nicht jüdisch-christliche Frömmigkeit. Das ist östliche, hinduistisch und buddhistische Frömmigkeit. Alles, was der Herr Gutes tut, Amen. Das ist nicht unsere Frömmigkeit. Unsere Frömmigkeit geht, Herr, warum? Herr, wie lange? Das ist, was die Propheten sagen. Herr, lehre mich deine Wahrheit, zeige mir deine Steige. Eine Reden mit Gott nennt Luther Gebet. Es gibt tiefere Definitionen von Gebet, aber das gilt für uns jetzt am Moment. Reden bedeutet hin und her mit Gott. Fragen, warum tust du das? Erklär mir das. Zeig mir doch dein Wort. Gib mir Zeichen dafür. Nicht Ja und Amen. Aber wenn der Herr uns keine Antwort gibt, wenn wir nicht verstehen, wie unsere Lage ist, und wir versuchen durch Gebet, durch Gottes Wort in die Gemeinschaft und immer noch keine Antwort, dann sagen wir, ja Herr, dein Wille geschehe. Das ist nicht das Erste, was wir sagen, sondern das Letzte und Entscheidende, was wir sagen. Wie ging es Jesus im Garten Gethsemane? Lass diese Kelke an mir vorübergehen. Er hat nicht gesagt, ja, selbstverständlich, komm's her, gib mir dein Kreuz. Nein, lass das an mir vorübergehen. Dreimal sagt er das. Und dann sagt er aber, Herr, nicht Ja und Amen am Anfang zu sagen, sondern Herr, warum und wie lange und was meinst du und was für Sinn hat das? Und dann, man kämpft darüber und Verständnis. Das ist Gebet, Reden mit Gott, hin und her mit Gott. Das ist, was Gott will mit uns, wie bei Abraham. So fängt das alles an. Diese Reden über Sodom und Gomorra, wie viele Gerechten da? 50, 40, 30, 20, 10. So geht es weiter. Und dann am Schluss, aber Herr, dein Wille geschehe. Aber das war nicht die Schlussfolgerung hier in Kapitel 9 bei Hiob. Sondern mein Wille geschehe. Ich bin der Gerechte. Ich bin der Gute. Gott ist schuldig. Da geht in die letzte Tiefe der Erbsünde und zeigt, warum wir Christus so nötig haben. Weil das sind wir alle, wie hier. Sechstens. In Hiobs Niederlage ist sein Sieg. Hiob geht in die letzte geistlichen Dreck der Erbsünde. Beteuert seine eigene Unschuld. Sagt, Gott ist schuldig. Und was passiert am Ende der Hiob-Buch? Gott kommt für ihn her und sagt, Hiob, dann schaff mir die Welt. Jesus könnte sagen, dann trag mir die Schuld und Sünde der Welt. Und was tut der liebe Hiob? Er schweigt. Er schweigt im Scham, in Demut, in Gottes Erkenntnis. Und dieser Hiob, sage ich euch mit der Vollmacht des Schriftes, ist ein viel tiefer und viel besserer Hiob als der Hiob am Anfang. Denn er weiß, wie schuldig und wie verloren er ist und wie absolut abhängig er auf Gott ist. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gemeinde, ist das nicht die Geschichte David? Der gerechte, gute David macht Ehebruch und Mord, spricht sein eigenes Todesurteil über sich. Und dann weiß der, er kann für Gott gar nicht bringen. Und in Psalm 51, die tiefste aller Bußsalmen, sagt er ist nur Dreck, er ist nur verloren. Ganz und gar abhängig auf dem Herrn. Wie ist es mit dem guten Saulus? Das war wie ein SS-Offizier. Wir sollen die Sache bei Namen nennen. Er hat keinen Stein geworfen, er hat nur unterschrieben, dass Stephanus tot war. Und er ging los gegen die Gemeinde. Der eifert für den Gott Israel, ist selbst ein Mörder und wird ein Massenmörder. Dann für Damaskus merkte er, was los mit ihm ist. Er kann gar nichts mehr für den Herrn bringen. Er ist absolut verloren. Ich sage euch mit der Vollmacht der Schrift, wer das weiß, der ist auf dem Weg zu Gottes Himmelreich. Wer das nicht weiß, ist auf ein anderer Weg. Der Weg, die wahre Knechte Gottes, sind der Weg der Erkenntnis, ich bin verloren. Ich habe gar nichts für den Herrn zu bringen. Meine Frömmigkeit sowieso kommt nur von ihm, nicht von mir. Das ist meine Antwort auf, was er mich gibt. Es kommt nicht von mir. Wer sucht die Schuld bei sich selbst, der Balken aus die eigenen Augen entfernt und weiß, dass er gar nichts für Christus bringen kann, wie Johannes der Täufer nicht in die letzte Dreck für ihn stehen kann und knien kann sogar, der ist auf dem Weg zu Gottes Himmelreich. Aber wer pocht auf seine Frömmigkeit und dass er ist besser als die Ungläubige und so weiter, der ist auf der Weg der Pharisäertum. Ich habe das erlebt einmal, jemand im Sterben, sogar ein Gemeinschaftsmann, kriegt Krebs und sagt, warum tut Gott mir das an? Ich habe ihn immer so gut bedient. Bis zum Tod hat er das getan und starb abseits. Gott sei Dank habe ich im Sterben ganz anderes erlebt, Menschen, die sich bekehrt haben. Wir müssen schauen, ob unser Glaube auf Christus gegründet ist oder auf uns gegründet ist. Wenn es auf uns gegründet ist, dann pocken wir uns und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie dieser Zöllner. Du hast mir besser gemacht. Ich tue meine gute Werke, ich bin fromm, ich gehe in die Kirche und so weiter. Und der Zöllner antwortet, wie das gottgerechtig ist. Herr, sei mir Sünde gnädig. Und das ist der Ruf aller Menschen, soweit wir mit Heiligung sind. Wer bewirkt Heiligung? Nicht wir, sondern Christus schlägt uns und bringt uns immer näher zu ihm, zum Licht, in wen er die Dunkelheit in uns entblößt. Und wer keine Dunkelheit mehr in sich selbst sieht, der ist verloren. Ich bin dankbar, dass der Herr mir immer mein Dreck vorbringt und zeigt, der mich immer wieder schlägt, und dass ich merke, Jaffin, du kannst nur für die Gemeinde stehen, wenn du weißt, dass du sogar für den Herrn nicht knien darfst, dass du so verloren bist. Nur dann kannst du mit Vollmacht sprechen, der Vollmacht der Verlorene, der reingewaschen ist durch Christi Blut. Der späte Hiob schweigt im Scham, in Schuld, in Erkenntnis, ich kann nichts mehr sagen. Er hat alles gesagt und getan. Und das können wir noch viel tiefer als Hiob wissen, denn wir wissen um Jesus Christus. Hier geht es bei Hiob letzten Endes nur um den Schöpfer Gottes erst. Hiob hat in eines ganz und gar Recht, in eines, dass es keine Gerechtigkeit in dieser Welt gibt. Es gibt keine. Wir Juden wissen das allzu gut. Ja, sicher, wir haben gute Richter, die 90% richtig urteilen können. Aber richtige Gerechtigkeit, was wir Juden erlebt haben und was wir jetzt erleben. Arafat sagt öffentlich, ich habe 27 Juden eigenhändig getötet. Er hat gesagt, er wird der Charta, der PLO, nur ändern, wenn Israel das ausradiert aus seiner Bibel, dass das Land uns gehört. Der Charta, der PLO sagt, das ganze Land, Palästina, Israel gehört die PLO. Dieser Mann ist ein Massenmörder. Er hat fast 900 Menschen auf seine Gewissen, Juden, Frauen und Kinder. Und die Welt jubelt ihn, wie sie ihm bei dem Münchner Vertrag Hitlers zugejubelt hat. Direkt vor Kristallnacht, 6 Monate vorher. Glaubt ihr, dass wir Juden glauben an die Gerechtigkeit dieser Welt? Nein, das haben wir nie erlebt. Haben wir Recht, das zu erleben, Gerechtigkeit? Nein, weder Juden noch Christen, denn wir sind selbst ungerecht. Die Leute, die kommen zu mir und sagen, ach, Herr Pfarrer, wenn die Welt nur so wäre wie ich, oh, das wird das allerletzte Traum, die ich haben könnte, dass die Welt nur voll mit Jaffins wäre. Oh, das wird eines wird blühen, die Schokoladeindustrie und auch die Dackelindustrie, ja. Die werden blühen, ja. Nein, nein. Wir haben keine Gerechtigkeit, wir haben kein Recht, dass Gerechtigkeit an uns geschieht, weil wir selbst ungerecht sind. Wir suchen letzten Endes immer unser Vorteil, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir das wollen sehen oder nicht, auch wir Christen. Auch in unserer Frömmigkeit, auch in unserer Besonderheit. Oh, ich erlebe das in Gemeinde. Der wichtigste Kreis ist das Gebetskreis, weil diese Leute besondere Gaben mit Gebet. Oder der wichtigste Kreis ist der Singkreis, weil sie besondere schöne Stimme haben. Oder der wichtigste Kreis ist der Bibelkreis, weil sie eine besondere Fähigkeit mit der Bibel. Und alles, was sie besondere Gaben haben, das ist das Wichtigste. Oh, das steckt tief in unserer Gemeinde. Aber tief. Jeder sucht seine besondere. Und was wir für wichtig halten, wenn wir nicht schön ausschauen, dann sagen wir, ja, wir lieben Leonardo da Vinci, er hat immer die hässliche gemalt, ja. Ja, das ist was wichtig, der Kreuz, ja. Jeder hat seine besondere Art, sich selbst zu rechtfertigen. Lassen wir ehrlich mit uns selbst sein. Ich kenne das gut in mir selbst. Es gibt keine Gerechtigkeit hier auf Erden. Wir müssen gesüchtigt werden, Römer 13. Wir müssen gesüchtigt, weil wir selbst ungerecht sind. In Vorbereitung auf die Gerechtigkeit, welche nicht hier auf Erde zu finden ist. Und das ist Gottes Himmelreich. Gezeichnet durch sein Kreuz, durch eine Gerechtigkeit, die wir überhaupt nicht erfassen können. Und die wir nie verdient haben. Achtens. Hiob verliert alles. Am Schluss kriegt er zweifach zurück. Ich weiß nicht, wie alt er war. Wir haben hier einen alten Mann vor mir. Glaubt er wirklich mit über 80 Jahren, ich weiß nicht, wie alt er ist, mit über 80 Jahren, glaube 84, hat er gesagt, ja, dass er plötzlich alles zurückkriegen wird, was er verloren hat im Leben. Ja, Hiob hat es gekriegt. Aber wir Christen müssen das was anders lesen. Für uns bedeutet, wenn wir alles um Christi willen bereit sind zu verlieren, dann werden wir alles gewinnen in sein Reich. Zweifach im letzten Tiefe zurückgegeben, denn lassen wir im Klaren sein. Hiob sind wir alle. Herr, lehre mich doch bedenken, dass ich sterben muss, dass mein Leben ein Sinn und Ziel hat. Hiobs Weg ist der Weg der Verlust. Geht jemand einen anderen Weg? Gibt jemand, der mit, ich bin 51, kann ich nächstes Jahr meinen 50. Geburtstag feiern? Und den Weg zurück? Jung zu sein? Nein, ich bin zwei. Ich kann sagen, das ist mein 50. Geburtstag, aber niemand kommt. Ja? Sind alle gekommen für letztes Jahr, ja? Niemand kommt. Wir gehen der Weg der Verlust. Verlust von alles. Wie hier. Ich werde auch meine Frau verlieren, wenn ich sterbe. Bis der Tod euch scheidet. Verliere meine Kinder. Verliere meine Tafel Schokolade mit Mandeln. Verliere alles. Ja? Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, dass mein Leben ein Sinn und Ziel hat. Das ist auch Hiob. Jeder Jude, der Hiob liest, letzten und neunten, weiß sehr genau, das ist die Geschichte Israel. Hiob. Das ist nicht nur, es sind auch alle diese anderen Punkte. Mein Vater kommt zu mir, mein guter alter Vater, 83 Jahre, umarmt mich und sagt, David, schau mal Hiob. Er sein zwei Lieblingsbuch, Ekklesiastes, der Prediger, und Hiob, typischer Lieblingsbuch für aufgeklärte moderne Juden. Hiob, das sind wir. David, leiden, wer hat so gelitten? Mein Vater leidet überhaupt nicht, das geht ihm viel, viel zu gut. Aber viel zu gut. Der Bashevis Singer hat gesagt, die Hälfte der Juden werden vergast und die andere tanzen zum Hochzeit. Ja, ein ganz hartes Urteil, aber so war es durch unsere ganze Geschichte. Die Hälfte wäre reich angesehen und so, und die andere Hälfte werden umgebracht. So geht es durch unsere ganze Geschichte. Mein Vater gehört zu denen, die tanzen auf dem Hochzeit. Ja, das ist meine ganze Familie. Er sagt, kein Volk hat so gelitten für Gott wie wir. Und das ist sicher richtig. Abelard hat das im 12. Jahrhundert gesagt, längst vor die schlimmsten Leiden im Spätmittelalter und dann unter Hitler angefangen hat. Und, schau mal, Hiob hart im Glaube, er gibt seine Glaube nicht auf. Er kündigt seinen Bund und so weiter, aber er glaubt immer noch, dass Gott gibt. Er ist kein Atheist geworden. Und wir harren bis ans Ende in Israel. Jetzt wächst der Glaube. Sehr interessant. Der Glaube an den Gott Israel, nicht sofort an Jesus. Jesus wird Israel bekehren. Sicher haben wir einen Auftrag missionarisch an die Juden. Aber es wird nie sehr erfolgreich sein. Das wird Jesus tun. Ich erlebe jetzt sogar in meiner reichen Gemeinde, wo ich stamme, eine Glaubenserweckung unter reichen Juden. Unerhört in Scarsdale, New York. Wer würde je gedacht, dass ein frommer Jude da in diesen Ort geben, einen Ort von Bürstenmakler, Ärzte, Rechtsanwalt und ein paar arme Leute wie ich, so einen Ort. Gegenüber kommt ein junger Mann zu mir, als ich da war, und gibt mir ein Buch über Torah und sagt, er ist bekehrt zu der Gott Israel, er ist im Heiligen Land gekommen, sein Geld interessiert ihn nicht mehr, er will nur im Glauben leben. 300 Leute haben sich zu der Gott Israel bekehrt. Das ist der erste Schritt. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Sie müssen wissen über die Geschichte Israel, ihr Glauben. Und dann werden sie Christus annehmen, wenn er kommt. Ja, Israel hat bis ans Ende, wie bei Hiob, im Glauben. Eine Glaubenserweckung gibt in Israel jetzt zu der Gott Israel. Es gibt auch Judenchristen, aber weniger, mehr in Amerika. Mein Vater vergisst aber ein Glied, die Geschichte Israel. Das ist alles richtig. Kein Volk hat so gelitten für ihren Gott wie wir Juden. Und kein Volk hat so ausgeharrt. Was ist das Jahr 5700, was ist das 49 jetzt? Gelitten unter die Ägypter, unter die Babylone, unter den Römer, unter den Christen im Mittelalter, unter den Nazis. Jetzt in arabischen Ländern schreckliche Verfolgung der Juden. Wer liest das in unserer Zeitung? Er vergisst aber ein Glied, und das ist gerade Hiob 9.
Hiob als Israel urteilt Gott als ungerecht. Wir haben ein Gesetz, kreuzige ihn. Das ist genau, was hier passiert. Kreuzige den Gott Israel. Denn ich bin der Gerechte. So, die Schriftgelehrten und Pharisäer, wir sind die Gerechte. Und der ist der Ungerechte. Ich bin der, der urteilt über Gott. Und das ist genau, was Hiob tut. Und das ist auch Israel. Eine dreigliedrige Geschichte. Eine Leiden sondergleichen. Eine Versagen sondergleichen. Na, die kirchliche Versagen ist auch sehr gut vergleichbar. In die Passionsgeschichte und auch in die Kirchengeschichte. Aber ein ungeheuer Versagen hier am Kreuz.
und dort vorgedeutet durch Hiob und dann ein Haare bis ans Ende. Das sind die dreigliedrige Geschichte des jüdischen Volkes. Ein Leiden sondergleichen, eine Versagen sondergleichen und ein Ausharren bis ans Ende. Und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. So steht es in Zacharia 12, Vers 10. Und das ist, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er kommt nicht zu uns. Wir werden entrückt vorher. 1. Thessaloniker 4. Er kommt zu Israel, sein erstgeliebtes Volk, das ganze Volk zu taufen. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe versucht, durch diese Predigt in einer kleinen Art und Weise zu sagen, was für ein ungeheurer Schatz wir in Gottes Wort haben. Wenn man dieses Wort nicht von Sprüchen auch versteht, sondern wie Luther und Bengel uns gelehrt hat, von gesamtbiblischer Rahmen. Dass sogar der härteste Angriff, die je gegen Gott gemacht wird, letzten Endes ein ungeheure Tiefe unseren gekreuzigten Herrn und Heiland Jesus Christus in neue Dimensionen uns zeigt. So dankbar sollen wir sein für Gottes Wort, denn das ist kein Menschenwort, das ist nicht Tolstoi oder Shakespeare, das ist der Herr selbst. Gelobt sei er. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus, Hiob war nicht der einzige Versager, das sind wir alle. Wir alle suchen unsere besondere Wege, unsere besondere Frömmigkeit, unsere besondere Gerechtigkeit, unsere besondere Wege. Das steckt in jeder von uns. Gib uns die Macht, ehrlich mit uns selbst zu sein. Das kommt nur von dir. Das ist Heiligung, wenn du uns schlägst und uns zeigst, wie verloren wir sind, wie Hiob so verloren war. Und wenn du das tust, bringst du uns immer näher zu dir, zu deiner Gerechtigkeit, zu dein Heil für uns. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auf uns arbeitest, Tag um Tag und Jahr um Jahr. Lass uns niemals aufhören, ehrlich mit uns selbst zu sein. Das kann allein durch die Klarheit deines Wortes kommen. Dass wir wissen, dass wir eine bessere Gerechtigkeit als die Schriftgelehrten und Pharisäer haben, nicht weil wir fromme, sondern weil du unsere Gerechtigkeit bist. Dafür danken wir dich und loben wir dich. Amen. Amen.